Herzlich willkommen zu dieser Sendung von Radio Prag. Am Mikrofon begrüßt Sie Olaf Barth zu den aktuellen Nachrichten. Die Sozialdemokraten CSSD und die Liberale Koalition sind sich bei ersten Gesprächen zur Bildung einer neuen Regierung näher gekommen. Beide Seiten seien fähig und bereit zur Zusammenarbeit, sagte der CSSD-Vorsitzende Wladimir Spittler nach einem zweistündigen Treffen am Dienstagabend. Er kündigte für Montag eine neue Verhandlungsrunde an. Dabei soll schon über konkrete Fragen beraten werden, hieß es weiter. Ein sozialliberales Bündnis würde über eine Mehrheit von 101 der 200 Sitze im neuen Abgeordnetenhaus verfügen. Sollten die Gespräche mit den Liberalen scheitern, könne er eine Tolerierung durch die Kommunisten KSČM theoretisch nicht ausschließen, sagte Spittler der Tageszeitung Lidové Noviny. Ein solches Bündnis mit der früheren Staatspartei würde über 111 Sitze verfügen. An einer Koalition mit der konservativen Bürgerpartei ODS von Ex-Regierungschef Václav Klaus würde er sich hingegen nicht beteiligen, unterstrich Spittler. Vermutlich schon an diesem Donnerstag werde die CSSD den Liberalen ein vorläufiges Strukturprogramm als Diskussionsgrundlage übergeben, sagte er weiter. Sollten sich beide Seiten einigen, werde die neue Regierung wohl in etwa einem Monat stehen. Man werde zunächst über Programmfragen beraten und erst dann das Kabinett besetzen, sagten die beiden Vertreter der Koalition, Hanna Mawanowa und Cyril Swoboda. Weitere Gespräche über die Regierungsbildung werden heute insbesondere in den jeweiligen Parteigremien geführt. Der Vizechef der Christdemokraten Jan Kassal und die Vorsitzende der Freiheitsunion Demokratischen Union Hanna Mawanowa werden voraussichtlich an der Spitze des neuen Abgeordnetenhauses stehen. Nach Informationen der Tageszeitung Mladá Fronta Dnes stehe praktisch fest, dass Kassal Vorsitzende des Unterhauses und Mawanowa die Vizevorsitzende sein werden. Den Posten des zweiten Vizechefs wird höchstwahrscheinlich ein Abgeordneter der Kommunisten bekleiden. Deren Parteichef Miroslav Grebeníček nannte am Mittwoch gegenüber Journalisten unter anderem die Parteivizevorsitzende Zuzka Rujbrová sowie Wojtech Filip als mögliche Kandidaten. Der tschechische Energiekonzern ČEZ wird weiterhin russische Brennelemente beziehen. Ein entsprechendes Protokoll mit dem russischen Brennstäbehersteller TWEL wurde am Mittwoch auf dem 6. Wirtschaftsforum in St. Petersburg unterzeichnet. Die Brennstäbe werden in den Atomkraftwerken Temelin und Dukovany eingesetzt, die von ČEZ betrieben werden. Nach diesen Angaben wird Russland die Brennelemente 2002 bis 2006 liefern. Damit soll auch ein Teil der russischen Schulden in Tschechien getilgt werden. In der Tschechischen Republik werden alljährlich im Durchschnitt 25.000 Kraftfahrzeuge gestohlen. Dies bedeutet alle 25 Minuten ein Autodiebstahl. Der daraus entstehende Schaden beläuft sich auf 5 bis 8 Milliarden Kronen jährlich. Dies geht aus einem am Mittwoch von der Gesellschaft Sebia veröffentlichten Bericht hervor. Sebia befasst sich in Tschechien seit 10 Jahren mit der Kfz-Kriminalität. Verschiedene Firmen, aber auch die städtischen Verkehrsbetriebe in und rund um die nordmährische Metropole Ostrau versorgen ihre Mitarbeiter mit zusätzlichem Trinkwasser. Denn wegen der zurzeit herrschenden Hitzewelle drohen besonders den Fahrern von Bussen und Straßenbahnen sowie Bauarbeitern Kreislaufbeschwerden wegen Flüssigkeitsmangel. Die Krankenhäuser in Ostrau mussten bereits die ersten Hitzeopfer stationär behandeln. Soweit die Nachrichten, durch das Tagesecho führt sie nun Martina Schneiberger war.
Im heutigen Tagesecho haben wir für Sie unter anderem die folgenden Themen vorbereitet. 12 Jahre nach der Wende scheinen die tschechischen Kommunisten wieder ihr Haupt zu heben. Mit 18,5% der Stimmen sind sie nach den Abgeordnetenhauswahlen drittstärkste Kraft geworden. Politologe Bohumil Doležal sagte dazu:
Die demokratischen Parteien sollten keineswegs mit den kommunistischen in inhaltlichen Angelegenheiten zusammenarbeiten.
In der orthodoxen St. Cyril-Method-Kirche in Prag fand ein Gedenktag statt, bei dem der tschechischen Widerstandskämpfer gedacht wurde, die 1942 das Attentat auf den stellvertretenden Reichsprotektor Heydrich verübt hatten. Und während in Tschechien der Wahlkampf auf Hochtouren lief, hat das Gymnasium in Cheb die Tschechische Republik in die Europäische Union geführt. Zum ersten Mal seit der Gründung der Tschechischen Republik im Jahre 1993 werden kommunistische Abgeordnete nach diesen Wahlen wahrscheinlich einen Teil der Posten im Parlament und in verschiedenen Räten besitzen. Ihren Anspruch darauf begründen sie dabei mit den Wahlresultaten und der proportionalen Aufteilung der Posten. Dagmar Kebrová bringt Näheres zum Thema.
Langsam wird klar, was die 18,5% der Wahlstimmen vom vergangenen Wochenende für die Kommunisten bedeuten. Neben der Verschiebung des tschechischen politischen Spektrums nach links, zum Beispiel auch, dass die Kommunisten jetzt, nachdem sie 41 Sitze bekommen werden, nicht nur um führende Posten im Abgeordnetenhaus, sondern auch in weiteren Institutionen wie dem Fonds des Nationalen Eigentums und der tschechischen Konsolidierungsagentur werben. Unterstützt werden sie dabei von dem Chef des Wahlsiegers, dem Sozialdemokraten Wladimír Špidla. Gegen eine Beteiligung der Kommunisten an der Abgeordnetenhausfunktionen sprachen sich die Bürgerdemokraten ODS und die Co-Chefin der Koalition Hanna Marvanová aus, mit der die Sozialdemokraten eine Koalitionsregierung anstreben. Wie sieht die mögliche Beteiligung der Kommunisten der Politologe Bohumil Doležal?
Meiner Meinung nach ist es also nicht möglich, die kommunistische Partei so zu ignorieren wie in der Vergangenheit. Die Kommunisten waren in der Vergangenheit weder verboten noch zur Kenntnis genommen, also in informellen Dingen. Es ist eine Sache, ist, die Kommunisten haben denselben Mandat jetzt wie die anderen Parteien formell genommen. Und es ist im Interesse der Demokratie, dass sie zum Beispiel einige Funktionen im Abgeordnetenhaus bekommen. Das ist die eine Sache. Die zweite Sache, das ist etwas ganz anderes, die demokratischen Parteien sollten keineswegs mit den kommunistischen in inhaltlichen Angelegenheiten zusammenarbeiten. Und das ist leider schon geschehen in den Falle der Resolution über die Rechtekräte, und das ist gefährlich. Nicht die formellen Posten im Parlament, sondern eine inhaltliche Zusammenarbeit, die die Kommunisten in den politischen Spiel hineinzieht.
Dazu bekommen die Kommunisten einen größeren Einfluss auf die Entscheidung über die Gesetze. Sie verfügen über eine ausreichende Anzahl von Abgeordneten, um selber Vorschläge für die Aufhebung von Gesetzen beim Verfassungsgericht vorzulegen.
Vor 60 Jahren, am 18. Juni 1942, sind die tschechoslowakischen Fallschirmspringer Jan Kubiš und Josef Gabčík gestorben, die sich am Attentat auf den stellvertretenden Reichsprotektor Reinhard Heydrich beteiligt hatten. Aus diesem Anlass wurde in Prag am Dienstag ein Pietätsakt veranstaltet. Margita Maurová berichtet.
Die Gedenkfeier fand vor der orthodoxen Kirche des Heiligen Cyril und Method statt, in der die Attentäter Zuflucht, aber auch den Tod gefunden hatten. Einen Zeitzeugen der Ereignisse, den Oberst Jiří Louda, fragte Radio Prag, was für ihn diese Feier bedeutet.
Vzpomínka na kamarády. To já jsem sám byl cvičený k podobným úkolu. A měl jsem být poslaný.
Eine Erinnerung an meine Kameraden, denn ich selbst war für eine ähnliche Aufgabe geschult worden und sollte entsandt werden. Ich habe beim Nachrichtendienst gedient und sollte 1943 mit einer Gruppe nach Hause fliegen. Wegen einer Verletzung musste ich jedoch in England bleiben und ersetzt werden. Und das Flugzeug wurde abgeschossen und alle darin kamen im Feuer um. Es ist eine Erinnerung an den Krieg.
An der Totenfeier nahm auch Präsident Václav Havel teil. Er gedachte nicht nur der Soldaten, sondern auch alle Personen, die ihnen Deckung boten, und alle Opfer in Legice, Ležáky und anderen Orten, an denen sich die Nationalsozialisten nach dem Attentat gerecht haben.
Die Bedeutung der Tat, die damals weltweit Aufmerksamkeit erntete, beruhte darin, dass wir klar kundgegeben haben, dass wir ein unterjochtes Land sind, ein Land, das Widerstand gegen die Okkupationsmacht leistet. Unter anderem auch deswegen wurde später unsere Exilregierung anerkannt und wir sind als ein siegreicher Staat aus dem Zweiten Weltkrieg hervorgegangen.
Führende Repräsentanten des Staates und der Armee legten Kränze an einer Gedenktafel nieder, auf der Namen von 7 gefallenen Fallschirmspringern stehen, darunter auch Josef Gabčík und Jan Kubiš. Die aus Großbritannien entsandten tschechoslowakischen Soldaten versteckten sich nach dem Attentat in der Kirchenkrypta. Infolge eines Verrates wurde ihr Zufluchtsort jedoch entdeckt und umstellt. Als nach einem mehrstündigen Schusswechsel mit den Nazis außer Zweifel stand, dass sie sich nicht mehr wehren können, wählten die Soldaten den freiwilligen Tod.
Meet Europe, Europa-Treffen. Unter diesem Motto simulierten Schüler aus verschiedenen Ländern in einem Planspiel der Friedrich-Ebert-Stiftung in den vergangenen Wochen die Erweiterung der Europäischen Union. Die Tschechische Republik wurde von der 11. Klasse des Gymnasiums Cheb Eger vertreten. Höhepunkt des Spiels waren nach mehrfachen Internetchats die Beitrittsverhandlungen mit der Europäischen Union, die die Schüler in Brüssel auf Deutsch führen mussten. Als sie aus Belgien zurückkamen, hat Silja Schuldhey sie im Gymnasium Hepp nach ihren Eindrücken befragt.
Dort waren mehrere Schulen aus Deutschland, eine Schule aus Polen und eine aus Tschechien, das waren wir. Und die Schulen aus Polen haben den Ministerrat, das EU-Parlament und die Kommission gespielt. Und wir mussten mit diesen drei Institutionen verhandeln.
In Brüssel war das sehr interessant. Wir haben die Politiker in Wirklichkeit gesehen, wie die arbeiten, wie das dort alles funktioniert. Und auch als wir verhandelt haben, haben wir das wirklich erlebt, diese Situation.
Ja, ich meine, das war sehr interessant. Ich habe viel über EU kennengelernt. Jetzt weiß ich, welche Kapitel haben wir nicht beschlossen und was müssen wir noch tun.
Ich weiß jetzt auch mal über die Europäische Union, wie sie funktioniert und auch über die tschechische Politik. Also früher habe ich mich für die Politik gar nicht interessiert und jetzt musste ich viele neue Informationen suchen.
Das mangelnde Interesse der Schüler an Politik und die während des Spiels eingetretenen Veränderungen bestätigt auch Andrea Hielscher, Deutschlehrerin am Gymnasium Cheb.
Die Schüler hier sind zu 80% völlig politisch desinteressiert. Sie für die Politik zu begeistern, ist deshalb umso schwieriger, weil sich auf der Prager Szene auch nicht gerade beispielhafte Dinge abspielen. Dieses europäische Gemeinschaftsspiel hat dazu beigetragen, dass sie gezwungen wurden, sich damit zu beschäftigen. Die Fahrt nach Brüssel hat natürlich gelockt, deswegen haben sie sich in die Vorbereitung gestürzt. Das Interesse für die Politik ist größer geworden, die Kompetenzen sind größer geworden und ich hoffe, dass das auch für die künftige Arbeit Einfluss haben wird.
Im Spiel ist der tschechische EU-Beitritt gelungen. Die Schüler des Gymnasiums Cheb haben erfolgreich verhandelt. Was sie sich von der wirklichen Erweiterung der Europäischen Union erhofft, brachte Dana Pojkerova aus der 11. Klasse abschließend wie folgt auf den Punkt.
Wenn die Leute zusammensprechen und nur an der politischen Niveau streiten, dann gibt es vielleicht keinen Krieg mehr.
Seit Montag herrscht in nahezu ganz Europa eine glutoffene Hitze. Glück haben jene, die gerade jetzt Urlaub haben oder ihn antreten wollen, könnte man meinen. Doch pünktlich mit dem vor der Tür stehenden Beginn der Haupturlaubssaison haben sich europäische Fluglotsen zu Wort gemeldet, um mit einem ganzen Streik in Frankreich, Griechenland, Italien und Portugal für ein Durcheinander im Flugverkehr und für entsprechenden Verdruss bei den Reisenden zu sorgen. Auch die tschechische Fluggesellschaft CSA ist von den Auswirkungen des Streiks zum Teil erfasst worden. Lothar Martin berichtet.
Der Streik der Fluglotsen hat am Mittwoch in mehreren europäischen Ländern den Flugverkehr behindert. Viele Urlauber mussten sich gedulden oder blieben auf ihren Koffern sitzen. Davon betroffen waren auch Reisende, die an diesem Tag mit der Česká Aerolinie, kurz CSA, verkehren wollten. Um welche Fluglinien es sich dabei handelte, dazu sagte CSA-Sprecher Dan Plovajko.
4 lety budou zrušeny mezi letištěm v Paříži a v Praze.
4 Flüge zwischen den Flughäfen in Paris und Prag werden gestrichen. Ebenfalls gestrichen werden alle Flugverbindungen zwischen Prag und Lyon. Plovajko nahm die Bekanntgabe dieser Einschränkungen bereits vor Beginn des Streiks vor, als es für die Fluggesellschaft CSA zur Gewissheit geworden war, dass insbesondere die von ihr geflogenen Flugverbindungen nach Frankreich davon betroffen waren. So konnte man am Mittwoch lediglich um 10.30 Uhr von Paris nach Prag und umgekehrt von Prag nach Paris nur um 13.10 Uhr mit der Air France gelangen. Bei ihren Fluglinien nach Barcelona und Madrid sowie nach Griechenland und Italien rechnete die CSA überdies mit gehörigen Verspätungen. Die Proteste in Frankreich und anderen europäischen Ländern richten sich gegen die Liberalisierungspolitik der EU-Kommission. Danach, so fürchten die Fluglotsen, sollen beim EU-Projekt Offener Himmel Arbeitsplätze abgebaut und die Privatisierung vorangetrieben werden. Der Verband der tschechischen Fluglotsen hat sich diesem Streik nicht angeschlossen. Den von den Flugausfällen betroffenen Reisenden wurde die Reservierung kostenlos auf eine nächstmögliche Flugverbindung geändert.
Junge Musiker aus 6 Ländern stellen sich in diesen Tagen beim südböhmischen Festival Concertino Praga vor, das am Montag im Schloss in Jindřichův Hradec Neuhaus eröffnet wurde. Die jungen Interpreten sind Preisträger des 36. Internationalen Wettbewerbskonzertino Praga, der vom Tschechischen Rundfunk seit 1966 veranstaltet wird, diesmal in der Kategorie Blasinstrumente. Ihre Rundfunkaufnahmen wurden im Herbst vergangenen Jahres von einer internationalen Jury bewertet und am vergangenen Samstag sind die Virtuosen in Prag eingetroffen, um ihre Preise bei einem Konzert im Prager Rudolfinum zu verteidigen. In diesen Tagen spielen die Musiker wie gesagt in Südböhmen. Ein Konzert am Samstag, dem 22. Juni, wird es auch in Passau geben. Den Vorsitzenden der Musikexpertengruppe der Europäischen Rundfunkunion, Sten Fredriksen, fragte ich nach dem Niveau des diesjährigen Wettbewerbs.
Das Niveau wird jedes Jahr höher und höher. Also ich bin wirklich überrascht, wie hoch das Niveau dieses Jahr ist. Und ich meine, die letzten 3 Jahre ist es jedes Jahr besser und besser geworden. Aber dieses Jahr glaubt man seine eigenen Ohren beinahe nicht. Also dass die Musiker nur 17, 18 Jahre alt sind und so spielen. Also spielen wie vor 10 Jahren Leute, die 25 oder 30 Jahre alt waren. Das ist eine große Überraschung und das ist wirklich positiv, dass es so gut ist.
Wie kann man sich diesen Trend erklären? Wie kommt es, dass plötzlich diese fast noch Kinder so gut sind?
Das ist eine gute Frage, ob das Zufall oder Trend ist, aber es ist wohl kein Zufall. Jetzt sehen wir das zum dritten Mal. Ich glaube, erstens gibt es mehrere junge Menschen, die Musik spielen, also die sich als professionelle Musiker das ein Leben gewählt haben. Das Wettbewerb ist dann also größer zwischen den Jungen. Ich weiß nicht, ob sie sich besser konzentrieren oder so.
Hören Sie jetzt einen Ausschnitt aus dem Konzert für Trompete und Orchester von Jan Kstitel Neruda, gespielt vom Hauptgewinner von Concertino Praga, dem 17-jährigen Schweizer Giuliano Sommerhalder. Damit ist das Tagesecho beendet. Weiter geht es mit dem Sportmagazin.
Ahoi und herzlich willkommen zum Sportreport von Radio Prag. Am Mikrofon begrüßt Sie Lothar Martin. In Japan und Südkorea findet zurzeit gerade die Fußballweltmeisterschaft statt. Und eine verrückte dazu. Denn Mannschaften, die so keiner richtig auf der Rechnung hatte, wollen auf einmal ganz hoch hinaus. In Asien befindet sich ebenso der Himalaya, das höchste Hochgebirge der Welt. Auch hier wollen Jahr aus, Jahr ein gut trainierte Alpinisten und solche, die sich dafür halten, ganz nach oben auf den höchsten Gipfel unserer Erde, den 8848 Meter hohen Mount Everest. Bei der dünnen Luft, die in dieser Höhe herrscht und bei den Strapazen, die man aushalten muss, ist solch ein Aufstieg nicht jedem vergönnt. Daher ist es nach wie vor eine große Leistung, wenn man den Kumalungma, so die asiatische Bezeichnung, bezwingt. Und noch dazu ohne Sauerstoffmaske. Eine außerordentliche Leistung, die erst vor gut einem Monat ein weiterer Tscheche vollbracht hat. Es ist der 38-jährige Miroslav Zaban, dem es als Sechsten unter seinen Landsleuten gelungen ist, das Dach der Welt zu besteigen. Wie ihm dabei zumute war, was ihm die Hochgebirgsalpinistik bedeutet und was Zaban im zivilen Leben eigentlich macht, das erfahren Sie in den nachfolgenden Minuten. Also bleiben Sie dran. Der ultimative Aufstieg auf den Mount Everest gelang dem gelernten Maschinenbauingenieur Miroslav Zaban am 17. Mai dieses Jahres. Eigentlich wollte er ihn gemeinsam mit seinem Freund Miloš Palacký unternehmen. Doch den plagten Atembeschwerden, weshalb Palacký das letzte Basislager vor dem Aufstieg später nur noch in Richtung Tal verließ. Umso glücklicher war der zweifache Familienvater dann natürlich, es geschafft zu haben. Bei der nach seiner Rückkehr Anfang Juni stattgefundenen Pressekonferenz in Prag bestätigte Zaban Radio Prag gegenüber auch zunächst, dass sich mit dem Erklimmen des höchsten Punktes der Welt für ihn ein Traum erfüllt habe.
Byl to můj životní sen vůbec jako zkusit Everest a loni.
Es war mein Lebenstraum, den Aufstieg auf den Mount Everest zu versuchen. Im letzten Jahr, als ich versucht habe, den K2 zu bezwingen, ist mir erneut bewusst geworden, dass ich den Mount Everest erklimmen will. Und ich war überzeugt davon,
dass wenn alles ohne Probleme verläuft, dann kann ich dieses Ziel auch erreichen.
Vor gut einem Monat war es dann soweit, nachdem Zabern und Palatzky schon am 28. März ihre Himalaya-Expedition gestartet hatten. Dabei wollten sie ebenso den 8201 Meter hohen Cho'oyo besteigen, doch das Wetter spielte nicht mit. Es war alles gefroren, auf dem vollkommen vereisten steinigen Terrain war es unmöglich, die letzten 400 Meter vor dem Gipfel in Angriff zu nehmen, nannte Zabern der Presse die Gründe dafür. Aber der geglückte Aufstieg auf den Everest hat ihn dann für all seine Mühen mehr als entschädigt. Welcher Unterschied besteht eigentlich darin, einen solchen Gipfel mit bzw. ohne Sauerstoffmaske zu besteigen, wollten wir von Zabern wissen.
Ohne Sauerstoff und mit Sauerstoff, da besteht ein riesiger Unterschied. Denn wenn der Mensch mit künstlichem Sauerstoff unterwegs ist, dann ist das etwa so, als wenn er sich in 6000 Meter Höhe und nicht in 8000 Meter Höhe befindet. Der große Unterschied besteht darin, dass man sich mit der Sauerstoffzufuhr wesentlich besser fühlt, weil der gesamte Organismus einfach einen besseren Gasaustausch vornehmen kann.
Welche psychische Kraft muss der Mensch aufwenden, um solch einen 8000er zu meistern? Bei dieser Frage wird es Zabern gleich kalt und warm ums Herz.
Psychisch eine riesige, eine wirklich riesige Überwindung ist das, denn es gibt in diesen Höhen andere Momente, wo sich der Mensch sagt, ich kehre schon um, ich steige wieder hinunter ins Tal, ich kann schon nicht mehr, ich schaffe es einfach nicht. Und da muss er in der Tat eine nahezu unerschöpfliche psychische Stärke haben, um diesen Gedanken zu verdrängen und zu überwinden und um seine letzten Kräfte für einen erfolgreichen Aufstieg noch mobilisieren zu können.
Dass diese Tour ihm sehr viel Kraft und Energie gekostet haben muss, war Miroslav Zabern auch anzusehen. Deshalb wollten wir natürlich wissen, wie viel er abgenommen hat im Himalaya.
Zhubnul jsem 13 kilo, takže momentálně jsem pod váhou 10 kilo.
Ich habe 13 kilo abgenommen. Zurzeit habe ich noch 10 kilo Untergewicht. Also ich habe wirklich stark abgenommen während der 1,5 Monate im Himalaya.
Bei seinem Mount Everest Aufstieg sind Zabern weitere Alpinisten, aber ebenso nicht wenige Möchtegern Himmelstürmer begegnet. Ob es ihn störe, wenn sich in diesen gefährlichen Höhen so relativ viele Amateure aufhalten, wollten wir von ihm wissen.
Vadí mě to, když prostě nechtějí uhnout jako z cesty, když je někdo rychlejší.
Es stört mich, wenn jemand schneller ist und sie ihm den Weg nicht freimachen wollen. Das stört mich tatsächlich. Aber dass sie sich aufmachen, 8000er zu besteigen, das liegt in ihrer eigenen Verantwortung. Es ist sicher nicht verantwortungsbewusst, wenn man sich als Amateur ins Himalaya begibt, aber letzten Endes ist es eine private Sache. Es ist und bleibt jedoch ein großes Risiko und diese Menschen bewegen sich bei jedem Schritt zwischen Leben und Tod.
Miroslav Zabern hat es also geschafft. Mehrere Jahre hat er auf die Erfüllung seines Traums hingearbeitet. Dann stand er endlich ganz oben auf dem höchsten Punkt unseres Planeten. Seine dabei durchlebten Gefühle beschrieb er so.
Ten pocit na vrcholu byl fantastický, strávil jsem tam hodinu, protože bylo velice dobré počasí a se tam střídají
prostě. Das Gefühl auf dem Gipfel war fantastisch. Ich habe mich da oben circa eine Stunde aufgehalten, denn es herrschte ausgezeichnetes Wetter. Ständig wechselten dann dort meine Gefühle, angefangen von der großen Euphorie, es geschafft zu haben, bis hin zu der ernüchternden Tatsache, dass man wieder hinuntersteigen muss. Aber was blieb? Das war die große Freude und die Genugtuung, dass sich alle vorherigen psychischen und physischen Anstrengungen gelohnt haben.
Miroslav Zabern ist inzwischen wieder abgestiegen und zurück in der Zivilisation. Für die nächsten 2 Jahre plant der heutige Winzer, der ein kleines Weingut in Hustopetsche bei Brünn betreibt, keine weiteren Touren von dieser Größenordnung. Was aber ein ganz großer der alpinen Kletterei in naher Zukunft vorhat, das verraten wir Ihnen gleich. Am 9. Juni weilte der wohl populärste Alpinist unserer Tage, der Südtiroler Reinhold Messner, als Gast in der tschechischen Moldau-Metropole. Der Grund für sein Kommen war die zum 10. Male vorgenommene Preisverleihung der Pangea-Stiftung, bei der Messner quasi für sein Lebenswerk mit dem Preis für Verdienste um die Menschheit geehrt wurde. Aus diesem Anlass gab er in Prag auch eine Pressekonferenz, bei der er aus seinem rastlosen Leben, gespickt mit reichhaltigen Erfahrungen aus seinen Expeditionen und in jüngster Zeit auch als Abgeordneter des Europaparlaments berichtete. Dabei nutzten wir die Gelegenheit, ihm folgende Frage zu stellen.
Sie haben auf der Pressekonferenz sinngemäß gesagt, dass Sie in der Senkrechten, in der Höhe alle menschlichen Hürden überwunden haben und jetzt wollen Sie eine Expedition in der Waagerechten machen. Was ist darunter zu verstehen?
Also ich habe schon einige Expeditionen in der Horizontalen gemacht. Der Antarktis durchquert, Grönland der Länge nach durchquert, die Taklamakan-Wüste durchquert. Ich werde 2004 während des Wahlkampfes zum Europaparlament, auch um ein Exempel zu statuieren, eben nicht mitkämpfen um einen neuen Sitz im EU-Parlament. Ich möchte nicht in der Politik alt werden. Es war eine sehr schöne, wichtige Erfahrung für mich, dieses Europaparlament, sondern ich möchte wieder einmal eine 6-monatige Expedition machen und in die Horizontale gehen. Ich werde dabei eine große Wüste durchqueren, aber die Lokalität und auch die genaue Zeitspanne gebe ich nicht bekannt, um nicht unter Zeitdruck und unter Erfolgsdruck zu kommen. Und dann müsste ich auch gegen jede Vernunft weitergehen, wenn zu viel Druck von außen ist, wenn es nicht mehr verantwortbar wäre. Ich möchte frei sein, um das zu tun, was ich gern täte, aber auch dann kann.
Und mit diesem Ausblick auf die baldige Unternehmung von Reinhold Messner sind wir am Ende unseres heutigen Sportreports angelangt. Vom Mikrofon verabschiedet sich Ihr Lothar Martin.
Damit ist diese Sendung beendet. Im Namen aller Beteiligten verabschiedet sich Martina Schneiberkova. Sie hörten Radio Prag, die Sendung eines Tschechischen Rundfunks für das Ausland.
Stará, dobrá hra je odboukaná. Nejdiv se, brácho, kde kdo ji zná.
Posloucháte Radio Praha, vysílání Českého rozhlasu do zahraničí. Pro posluchače v Evropě vysíláme od 9 hodin 30 minut na frekvenci 11 600 kHz. Dále od 11 hodin na frekvenci 11 615 kHz, od 12 hodin 30 minut na frekvencích 6055 a 7345 kHz, od 13 hodin 30 minut na frekvenci 13 580 kHz a také od 15.30, 17.30 a 19.30 na frekvenci 5930 kHz.
Posluchači v Africe si mohou české vysílání Rádia Praha naladit na frekvenci 21 745 kHz a to v těchto časech od 8 hodin 30 minut, od 9.30, 15.30 a také od 17 hodin 30 minut. Pro Afriku je určena také relace od 21 hodin na frekvenci 15 545 kHz.
Posluchači v Severní Americe nás uslyší od 23 hodin 30 minut na frekvenci 11 615 kHz, od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 6200 kHz a od 2 hodin 30 minut na frekvenci 7345 kHz.
Pro posluchače v Jižní Americe budeme vysílat od 23 hodin 30 minut na frekvenci 13 580 kHz a od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 7345 kHz.